Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 82. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir alle kennen das. Wenn wir zu viel Stress haben, kriegen wir Kopfschmerzen. Wenn wir Angst haben, schlägt unser Herz schneller. Und wenn wir uns richtig aufregen, liegt uns sprichwörtlich etwas im Magen. Das sind nicht nur Redewendungen, das ist echte Biologie. Unser Körper reagiert auf unsere Gedanken und Gefühle und unser Geist wiederum reagiert auf unseren Körper. Aber was wäre, wenn diese Verbindung noch viel tiefer geht, als wir denken? Was, wenn allein der Glaube an eine Heilung, selbst ohne echtes Medikament, eine Besserung bewirken kann? Oder umgekehrt, und der Gedanke an eine Krankheit krank macht?
Know-how to go.
Wenn wir krank sind, greifen wir meist zu Medikamenten. Aber ist das wirklich immer nötig? Nicht unbedingt. Das zeigt ein erstaunlicher Befund. In Studien berichten bis zu 60% der Erkrankten, die lediglich ein Placebo erhielten, also eine wirkstofffreie Pille, von einer spürbaren Besserung ihrer Symptome. Und das betrifft längst nicht nur leichte Beschwerden. Auch bei chronischen Schmerzen, Depressionen, Reizdarm, Schlafstörungen oder sogar Parkinson wurde dieser Effekt nachgewiesen. Wissenschaftlich und mehrfach. Doch es geht noch weiter. In einer Studie wurden Patienten mit Kniearthrose Scheinen operiert. Die Haut wurde aufgeschnitten und es entstand eine echte Narbe. Aber medizinisch passierte nichts. Das Ergebnis, die Scheinoperierten waren genauso schmerzfrei wie die tatsächlich Operierten. Und das über Monate hinweg. Natürlich möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Medikamente und medizinische Maßnahmen absoluten Vorrang haben und der Placebo-Therapie vorzuziehen sind. Aber ich möchte mich heute trotzdem einmal fragen, wie kann das überhaupt sein? Genau das schauen wir uns heute genauer an. Mit Hilfe einer Neurowissenschaftlerin.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Friederike Petschner. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Direktorin und Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Beiräte. Sie leitet das Psychiatry Embodiment and Computation Lab am Kearney Institute for Brain Science sowie am Department of Cognitive and Psychological Sciences der Brown University. Im Zentrum ihrer Arbeit steht eine grundlegende Frage: Wie formt der Körper den Geist? Ihre Forschung widmet sich der Wissenschaft der verkörperten Intelligenz, also der Frage, wie physiologische Signale unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen sowie unser Erleben von Krankheit und Gesundheit beeinflussen. Also, wie funktioniert die Body-Mind-Connection wirklich? Friederike, schön, dass du da bist.
Vielen Dank euch.
Du beschäftigst dich ja viel mit der Verbindung zwischen Body and Mind, also zwischen Körper und Geist oder Verstand oder Gehirn. Wie würdest du die Verbindung beschreiben?
Als bilateral. Also ich glaube, was für eine lange Zeit irgendwie unterschätzt worden ist, ist, wie stark eigentlich der Körper auch das Gehirn beeinflusst. Also wir wissen schon sehr, sehr lange, dass das Gehirn unseren Körper reguliert. Und oft denkt man ja auch über das Gehirn als das zentrale Organ, das dafür sorgt, irgendwie, wie der gesamte Körper strukturiert ist. Aber das stimmt nur bedingt. Und es gibt ganz viele Feedback-Signale aus dem Körper, die nicht nur einen Einfluss darauf haben, wie das Gehirn den Zustand des Körpers wahrnimmt, sondern tatsächlich auch, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir lernen. Also es gibt zum Beispiel direkte Verbindungen aus dem Darm ins Dopaminsystem, was lange Zeit irgendwie niemand gewusst hat. Das sind so Entdeckungen der letzten Jahre. Also es ist ein konstanter Dialog zwischen Körper und Gehirn und die Regulation geht in beide Richtungen.
Gibt es denn wissenschaftliche Belege dafür, wie unser Denken unsere körperliche Gesundheit beeinflusst und auch natürlich auch umgekehrt?
Ja, zig Belege inzwischen. Also ich glaube, vieles, was früher eher vielleicht als esoterisch angesehen wird, ist heute relativ fundiert. Also wir wissen zum einen, dass Erwartungen einen Einfluss darauf haben, wie unser Körper reguliert wird. Und das macht auch total Sinn. Also letztendlich versucht unser Gehirn immer herauszufinden, was ist der aktuelle Zustand des Körpers. Aber die Informationen, die es eigentlich zur Verfügung stehen hat, sind sensorische Signale. Und die sind nicht immer eindeutig. Und die sind auch oft verrauscht. Und das heißt, das Gehirn muss immer so ein bisschen in Best Guess machen, was eigentlich gerade im Körper los ist. Und das bedeutet, dass Vorerwartungen extrem beeinflussen, wie wir bestimmte Sachen empfinden. Also ich glaube, so mehr konkrete Beispiele, weil das ja recht abstrakt ist, ist zum Beispiel Schmerz kann, auch die Antwort auf Schmerz kann ein Stück weit auch erlernt werden. Also das heißt, eine Erinnerung an einen vorherigen Schmerz oder die Erwartung kann den Schmerz selber verstärken, massiv. Aber genauso kann es sein, dass wenn wir zum Beispiel ein Schmerzmedikament bekommen in mehreren Tagen, dass allein die Vorerwartung darüber, dass es jetzt eine Schmerzreduktion gibt, auch wiederum zu echten Schmerzreduktionen führt. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt zig Beispiele, wo die Vorerwartung beeinflusst, wie wir fühlen, aber auch wie wir den Körper regulieren.
Kannst du uns ein konkretes Beispiel noch nennen?
Ja, zum Beispiel jetzt einer der Effekte jetzt, das nennt man erlernten Placebo-Effekt. Also jeder von uns kennt ja so ein bisschen den Placebo-Effekt, den klassischen, oder? Das ist der, man bekommt irgendeinen Schmerzstimulus, zum Beispiel ganz oft ist das irgendwie so ein heißes Patch auf dem Arm. Und man muss dann einstufen, wie stark ist der Schmerz. Dann gibt es zum Beispiel ein klassisches Experiment, dass man gibt dann jemandem eine Creme, macht die Creme auf den Arm und sagt, okay, das war jetzt ein Schmerzmedikament und du solltest dich gleich besser fühlen. Und diese Erwartung führt in der Regel auch dazu, dass die eigentliche Schmerzerfahrung geringer ist. Das Spannende ist jetzt, man kann das auch quasi erlernen. Also nicht jeder hat eine starke Placebo-Antwort, sondern da gibt es ganz viele individuelle Unterschiede. Aber es gibt jetzt Studien, da hat man zum Beispiel jemandem Morphium gegeben, also sehr starkes Schmerzmedikament am ersten Tag und gleichzeitig dieses heiße Patch aufgelegt und es gibt eine Schmerzreduktion. Am zweiten Tag macht man das wieder, am dritten Tag macht man das wieder und am vierten Tag bekommt man kein Morphium mehr, sondern tatsächlich ein Placebo. Und die Schmerzreduktion ist sehr viel höher als das, was man im klassischen Placebo-Effekt sieht. Also tatsächlich, der Körper hat gelernt, darauf zu antworten und zu erwarten, dass es jetzt gleich eine Schmerzreduktion geben wird.
Aber ist das nicht klassische Konditionierung?
Das Spannende dabei ist jetzt, man denkt ja, ja gut, das ist jetzt alles eingebildet und nicht echt, in Anführungszeichen. Und das stimmt tatsächlich überhaupt nicht, sondern wir wissen inzwischen, dass die Erwartung dazu führt, dass im Gehirn Opium ausgeschüttet wird. Also fast so, als würde ich jemandem das Medikament geben, nur dass das Gehirn halt selber die Antwort produziert sozusagen. Und dadurch, und das ist quasi ein sehr biologischer Effekt, den man messen kann. Und es gibt interessante Arten, das nachzuweisen tatsächlich, ja.
Ja, ich frage mich natürlich, also wie objektiv ist Schmerz eigentlich? Also es scheint ja wirklich eine rein subjektive Sache zu sein, wie das Gehirn Schmerz interpretiert oder ja, es ist schwierig auszudrücken, oder wie, mit welcher Qualität das Gehirn den Schmerz zulässt. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auch eine sehr spannende Frage, weil die meisten von uns hoffen, es gäbe sowas wie ein objektives Maß für Schmerz. Und tatsächlich gab es auch ganz lange den Versuch, irgendwie gute Marker zu finden, für was ist denn jetzt objektiv wirklich der echte Schmerz. Aber ich glaube, das ist beruht auf einem Missverständnis von, was Schmerz eigentlich ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich verletzt, also beispielsweise, ich hau mir den großen Zehen an, dann gibt es tatsächlich Sensoren natürlich im Körper, die detektieren, dass es möglicherweise irgendwo mein Gewebe angegriffen worden ist. Und das sind die, man nennt die Nozizeptoren. Also das sind kleine Rezeptoren, das sind Schmerzrezeptoren am Ende des Tages. Und die schicken ein Signal an das Gehirn. Aber das alleine ist noch lange nicht Schmerz, sondern das Gehirn interpretiert dann, okay, ist das jetzt wirklich ein Problem? Muss ich reagieren? Gibt es eine echte Verletzung? Und aufgrund der Interpretation des Gehirns im Kontext empfinden wir Schmerz oder nicht. Also Schmerz ist eine Antwort darauf. Das heißt, in den meisten Fällen tatsächlich korreliert Schmerz natürlich mit der echten Beschädigung des Gewebes. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Beispiele, in denen kann man Schmerz haben, wo es überhaupt keine Beschädigung des Gewebes gibt. Oder man kann sehr, sehr starke Verletzungen haben und keinerlei Schmerz empfinden. Das heißt, Schmerz und Verletzung ist nicht das Gleiche. Und dadurch, dadurch ist es quasi per Definition subjektiv.
Ja, also ich habe Videos gesehen, wo einem Menschen, der sitzt an einem Tisch und da ist eine Wand direkt neben ihm, er legt seinen rechten Arm hinter die Wand, er kriegt quasi einen Fake-Arm auf die Stelle gelegt, wo eigentlich seine rechte Hand wäre, und dann haut jemand mit dem Hammer auf diesen Fake-Arm und der schreit vor Schmerz, ja, obwohl er eigentlich keinen Schmerz haben könnte. Ist das so ein Beispiel dafür?
Ja, das ist ein recht interessantes Experiment, das tatsächlich gemacht worden ist, um zu sagen, wie stark tatsächlich reicht allein die Vorerwartung, ohne dass es irgendein sensorisches Signal gibt. Und quasi dieses Gefühl, dass dieser Arm zu einem gehört, führt auch dazu, dass man versucht, irgendwo zu reagieren. Mhm. Ich finde das Experiment insofern spannend, weil es natürlich sagt es ein bisschen was darüber aus, wie wir Schmerz wahrnehmen, aber noch mehr sagt es was darüber aus, was wir eigentlich als Teil unseres Körpers wahrnehmen. Und tatsächlich ist es nicht unbedingt so, dass unser Körper da endet, wo unsere Sensoren enden, sondern es endet da, wo wir quasi unsere Wahrnehmung kann über unseren Körper hinausgehen. Das sieht man oft bei zum Beispiel, ein Beispiel sind Sportler, die ganz viel mit dem Gerät arbeiten und sowas und eigentlich ein Gefühl dafür kriegen, nicht nur zum Beispiel beim Tennis, nicht nur wo die Hand endet, aber auch wo der Schläger endet. Und in vielen Arten, wie wir uns mit der Welt interagieren, ist die Frage, was sehen wir als zugehörig zu unserem Körper, was ist eigentlich da draußen in der Welt. Man kann zum Beispiel den Effekt, den du gerade beschrieben hast, verstärken, indem die Hand, die falsche Hand, die da liegt, pulsiert mit dem, und der, dieses Pulsieren ist angepasst an den eigenen Herzschlag. Dann hat man noch mehr das Gefühl, das ist Teil des eigenen Körpers.
Was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir denken, da kommt jetzt etwas, was schmerzhaft ist, werden dann Stresshormone ausgeschüttet oder was passiert genau?
Jede Menge. Und das ist auch je nachdem davon abhängig, nicht nur, ob man glaubt, da kommt Schmerz, sondern auch, was man glaubt, was das bedeuten wird für einen selber sozusagen, wie so oft. Also es gibt die verrücktesten Beispiele. Es gibt ja auch Momente, wo Leute Schmerz angenehm empfinden, zum Beispiel bei einer Massage. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich finde, das ist eine andere angenehme Sensation, einfach nur deswegen, weil man anschließend weiß, dass man sich besser fühlen wird. Schmerz zum Beispiel innerhalb des Sports, im Kontext von Sport, das ist ja auch oft so, man quält sich manchmal durch so Momente hindurch, aber auch wenn man weiß, danach fühlt man sich besser. Also quasi, das hat eine völlig andere Regulation des Körpers zufolge, wie ich sitze jetzt beim Arzt und ich weiß, ich bekomme gleich eine Spritze und es wird unangenehm. Und je nachdem, nach Kontext, wird das auch dazu führen, dass man eine ganz andere Art von Schmerz und auch einen stärkeren Schmerz empfindet, vor allem dann, wenn die Angst davor da ist. Also Angst ist einer der stärksten Trigger auch von ungesunden Schmerzantworten. Also quasi, wenn man jetzt beispielsweise eine Verletzung hat, sagen wir irgendwo das Bein gebrochen und jemand macht sich Sorgen darüber, dass der Schmerz nicht weggeht und vor allem sehr viel Sorgen, also immer wieder sich eigentlich damit beschäftigt, das ist einer der absoluten Prädiktoren, also es sagt vorher, ob man chronische Schmerzen möglicherweise in der Zukunft entwickelt. Also die Angst und die Sorge um den Schmerz herum ist oft schlimmer als der eigentliche Schmerz und auch das, was oft zu einer langfristigen Schmerzantwort führt im Gehirn.
Und was kann ich denn tun, um genau das Umgekehrte hervorzurufen? Also sprich, mein Schmerzempfinden deutlich runter zu regulieren oder vielleicht keinen Schmerz zu spüren?
Ja, unterschiedliche Techniken und natürlich auch immer eine Frage, wann will man das und wann nicht. Schmerz hat ja eine super Funktion an sich. Also quasi akuter Schmerz, wir wollen den alle empfinden. Und der einzige Grund, warum wir wahrscheinlich alle noch am Leben sind, ist, weil wir den empfinden können. Beispiel irgendwie Blinddarm. Wenn man das nicht gespürt hätte, dann kann man nicht rechtzeitig antworten. Es gibt tatsächlich Menschen, die können keinen Schmerz empfinden und deren Lebenserwartung ist deutlich, deutlich kürzer als die anderer Menschen. Einfach aufgrund dessen, dass der Schmerz meistens eine Warnung ist, dass irgendwas falsch läuft. So, also das mal so zur Seite gestellt. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt sagen, reagiere ich zu stark auf das, was jetzt ist, oder die größere Sorge ist eher, wird man den Schmerz nicht mehr los? Und was könnte der Grund sein, warum sich der Schmerz irgendwie langfristig manifestiert? Und natürlich kann das organische Ursachen haben, also beispielsweise im Kontext von dem Krebs, dass tatsächlich was wächst und immer wieder eigentlich dazu führt, dass die Nozizeptoren angeregt werden. Aber wir wissen inzwischen auch, dass ein wesentlicher Faktor dafür, ob Schmerz chronisch wird und chronisch bleibt, tatsächlich auch die Interpretation des Gehirns ist. Und es gibt jetzt sehr interessante Studien. Also eigentlich, man muss dazu sagen, seit 30 Jahren gibt es tatsächlich Bücher dazu. Es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Healing Back Pain. Das ist so von John Sarno, der das damals schon vorgeschlagen hat, dass es eine sehr kind of Mind-Body-Component gibt und dass das Gehirn möglicherweise diesen Schmerz verstärkt und verlängert. In dem Buch ist nicht alles wissenschaftlich korrekt, aber die Hauptidee ist durchaus richtig. Und es ist wirklich die Frage, wie stark können emotionale Stressoren oder wie stark hat eine emotionale Komponente führt eigentlich dazu, dass der Schmerz bleibt. Und in einer der Studien, die ich jetzt gerade denke, von Yoni Ashar, die ist vor kurzem erst rausgekommen, hat man sich sowohl das Gehirn angeschaut als auch die Symptome in Patienten, die hatten chronische Rückenschmerzen für über 10 Jahre. Und hatten einfach nur 8 Sessions Psychotherapie. Und anschließend war über die Hälfte davon geheilt. Und das ist ein extremer Effekt. Also das ist auch ungewöhnlich für Psychotherapie, sowas zu sehen. Mhm. Und es hat, also ich denke, das hat verschiedene Gründe, aber es zeigt ganz klar, dass es eine sehr starke kognitive Komponente gibt. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass der Schmerz nicht real ist. Er ist absolut real. Jede Art von Schmerz ist im Gehirn. Ich glaube, das ist das, was oft einfach verloren geht bei der Diskussion. Es gäbe keinen Schmerz ohne das Gehirn. Und er entsteht halt auch erst dort. Aber das bedeutet natürlich, man kann sein Gehirn nutzen, um zu erlernen, auf diesen Schmerz richtig zu antworten. Und ich glaube, genau da kommen diese Komponenten mit hinein und helfen wirklich tatsächlich vielen Leuten.
Ich frage mich, wie bringe ich meinen Körper und meinen Geist in Einklang? Ja, und es ist fast schon eine philosophische Frage. Ja, und ich bleibe mal erstmal bei Körper und Geist, weil wir haben ja auch über, oder du hast es erwähnt am Anfang, dass der Darm, ja, und es gibt eine Darm-Gehirn-Achse, die wissenschaftlich auch beschrieben ist, das ist kein Voodoo oder keine Esoterik, sondern es ist auch so. Ohne es noch komplizierter zu machen, bleiben wir mal beim Körper und beim Gehirn oder beim Geist. Wie bringe ich das in Einklang?
Ja, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, um es zu verstehen, was man in Einklang bringen muss, muss man verstehen, wie kommunizieren die beiden Systeme sozusagen miteinander. Und vieles, was passiert, ist, dass man überall im gesamten Körper verteilt gibt Sensoren. Also wir messen die Temperatur unseres Körpers, wir messen, wie stark der Blutdruck ist, wir messen, dass das Herz gerade geschlagen hat. All diese Informationen werden tatsächlich an das Gehirn gesandt. Witzigerweise gibt es tatsächlich ein Areal, das ein bisschen wie so eine kleine Karte des inneren Körpers ist. Wir haben ja auch ein anderes Areal in unserem Motorkortex, der so ein bisschen die externe Welt des Körpers abdeckt. Und die Insula heißt das. Das andere Areal ist wie so eine kleine Karte des inneren Körpers. Und aufgrund dieser Informationen versucht das Gehirn festzustellen, was ist der generelle Zustand meines Körpers. Und scheidet dann aber tatsächlich auch zu regulieren. Und jetzt ist die Frage, wie reguliere ich meinen Körper, aber es gibt ganz viele. Wir haben das Effekt, wir haben das sympathische und das parasympathische Nervensystem, aber wir haben auch Hormone, die wir ausschütten können. Und Einklang heißt für mich eigentlich, dass man diese Wahrnehmung noch akkurat stattfindet. Also das bedeutet, weder halluziniert das Gehirn ein Problem, das nicht da ist, zum Beispiel möglicherweise auch eine Verletzung, die nicht da ist, sondern nimmt die echten Signale aus dem Körper wahr und reagiert passend auf diese Signale. Das bedeutet irgendwie so oft in einer Situation vor Stress oder wenn Menschen möglicherweise in so einem, man nennt es konstanter Zustand der Dysmostase, also nicht mehr im Gleichgewicht sind, dann ist oft einer der Gründe, ist, dass man keine akkurate Wahrnehmung der echten Signale hat. Und das ist oft noch spannend. Und je nachdem, man sieht Veränderungen zum Beispiel, wenn Patienten, die unter Angstzuständen leiden, Panik. Man sieht das Gleiche in Patienten mit Depressionen, man sieht das in chronischen Schmerzpatienten. Also ganz, ganz oft, wenn eine Disbalance da ist, manifestiert sich die sowohl im Körper als auch im emotionalen Zustand, in dem man sich befindet. Und die Frage ist jetzt, wie bekommt man diese Balance zurück? Und da gibt es natürlich die verschiedensten Ansätze. Es hängt ein bisschen davon ab, was man denkt, ist die Ursache. Also wenn das auf einer emotionalen Ebene passiert, dann ist, glaube ich, sind psychotherapeutische Ansätze extrem hilfreich. Mhm. Manchmal aber kann es auch genau andersrum sein, dass es eigentlich die Erhöhung der körperlichen Wahrnehmung wieder besser sein kann. Und witzigerweise, man redet so oft über Sport und warum der so gesund ist, oder für auch so irgendwie Longevity und andere Faktoren. Aber tatsächlich ist er, glaube ich, auch deswegen so gesund für die mentale Gesundheit, weil wir tatsächlich wieder lernen, was sind die eigentlichen Signale und wir unseren Körper auch mal in einem Ausnahmezustand sehen. Also ich glaube, Stress an sich ist kein Problem für das System. Stress kann eigentlich, kurzfristiger Stress kann extrem gut sein, um zu lernen, wie reagiere ich auf eine Herzratenerhöhung etc. Langfristiger Stress ist in der Regel ein Hauptproblem. Das ist noch nicht die Antwort für jeden, logischerweise, aber ja.
Ja, wir haben vorhin kurz über den Placebo-Effekt gesprochen und gibt ja zig Studien dazu. Also eins aus der orthopädischen Welt ist ein sehr bekanntes, und zwar hat man Arthroskopien, also Gelenkspiegelungen simuliert und hat die Haut eingeschnitten und auch genäht. Also man hat den Eingriff nicht durchgeführt, sondern man hat nur die oberflächliche Hautschicht durchtrennt und wieder zugenäht, sodass der Patient dachte, er hätte die OP erhalten. Das sind ja nur ganz kleine Schnitte, von daher ist die Körperverletzung auch nicht groß. Und siehe da, das Ergebnis war ähnlich wie die Arthroskopie, also sprich die Gelenkspiegelung. Wie erklären wir uns diesen Placebo-Effekt?
Es ist wirklich Wahnsinn. Also man sieht das nicht nur jetzt, also das ist ein Beispiel, aber egal, ob man sich jetzt Back Pain Surgery anschaut, also OPs am Rücken, OPs am Knie, in ganz, ganz vielen Fällen scheint es tatsächlich so zu sein, dass die eigentliche OP nicht so viel besser ist als ein Placebo. Und wofür das spricht oft, ist, dass möglicherweise die Ursache dieser langen Schmerzempfindung nicht mehr unbedingt im peripheren Nervensystem liegt, das man ja da verändert. Genauso ein Beispiel dafür ist Radial Frequency Ablation. Sagt ihr ja ganz bestimmt auch was. Da verbrennt man am Ende das Ende des Nervs. Also die Idee ist, man tötet den Nerv ab, sodass kein Signal mehr an das Gehirn geschickt werden kann. In Amerika darf man das bis zu 8-mal im Jahr wiederholen. Mhm. Mit dem Argument, dass der Schmerz wieder wächst. Aber tatsächlich ist es so, dass weniger als die Hälfte der Patienten einen Benefit davon hat. Obwohl der Nerv nicht mehr da ist, sind sie nach wie vor im Schmerz. Es macht erstmal keinen Sinn, wenn man sagt, der Schmerz hat eine nozizeptive Ursache. Es macht aber durchaus einen Sinn, wenn man sagt, der Schmerz ist inzwischen eine Interpretation des Gehirns, dass da was im Körper nicht stimmt. Und das heißt, und das kann sein, dass das erlernt worden ist. Also man hat am Anfang eine Verletzung, das Gehirn lernt, da ist was nicht in Ordnung, versucht das auch irgendwo zu umgehen, man verändert seine Haltung, man verändert die Art und Weise, wie man geht. Und mit der Zeit ist dann einfach das, was dominiert für das Schmerzempfinden, eben nicht mehr peripher. Und das ist für so viele Patienten so abstrakt, weil man sich erstmal denkt, das macht doch keinen Sinn, ich spüre es ja im Zehen. Und das ist richtig, weil das ursprünglich das Gehirn gelernt hat, dass dort im Zehen was falsch ist, aber dieses Signal, das man empfindet, ist im Kopf und sagt was über den Körper aus. Und das ist genau, ich glaube, der Grund, warum man in vielen Patienten, es gibt eine ganze Kategorie von Failed Back Pain Surgery Patients, so nennt man die inzwischen, wo man sagt, wir haben alles probiert und es tut sich nichts. Das sind auch ganz oft die Patienten, die dann von anderen Ansätzen extrem gut profitieren können. Beispielsweise von kognitiven Ansätzen oder von Meditation oder einfach quasi von der generellen Stressreduktion, die dann oder einer emotionalen Verarbeitung bestimmter Zustände. Es ist nur manchmal schwieriger, das zu kommunizieren, dass es eben viele Wege gibt, mit dem gesamten System irgendwo umzugehen. Und ich glaube, was du beschreibst, ist auf der einen Seite könnte man sagen, oh mein Gott, dieser Placebo-Effekt ist ja so stark. Man könnte es aber auch so sehen, möglicherweise ist die Ursache des Schmerzes eben nicht peripher, sondern zentral. Und natürlich hat der Placebo-Effekt da die größte Auswirkung.
Ja, vielen Dank für die Ausführung, weil ich glaube, wir kriegen alle das Gefühl, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr komplexe Materie ist. Ja, und was wir Menschen ja ganz gerne haben wollen, ist, sag mir ganz genau, was ich zu tun habe, um das Problem zu lösen. Und selten ist das möglich, weil es wirklich ein komplexer Sachverhalt ist und jeder hat eine anders gelegene Ursache für das Schmerzempfinden oder für Dysästhesien oder was auch immer. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Ich glaube, die ist schwierig, aber Friederike, welche drei Tipps hast du für unsere Hörer, wenn es um die Mind-Body-Connection geht? Also wie können wir Körper und Geist in Einklang bringen und all das verbinden, über das wir eben gesprochen haben?
Das ist sehr individuell, aber ich glaube, grundsätzlich kann man vielleicht schon sagen, in den Kontexten, in dem das System sich am meisten oft beruhigt, ist in dem Kontext, in dem man selber zur Ruhe kommt. Und interessanterweise sieht man ganz oft, dass es in der Natur es ist immer noch überraschend und noch nicht besonders gut erklärt, warum das ausgerechnet so ist. Also dieser Spaziergang im Wald, diese Situation, in der man eigentlich so mit seinen Gedanken bei sich ist, aber auch bei seinem Körper, der sich bewegt. Bewegung ganz generell ist einer der riesigen Faktoren. Irgendwie, ich glaube, ganz oft denken wir schonen uns, indem wir nichts tun. Und das ist genau das Gegenteil. Die eigentliche Art und Weise, was über den eigenen Körper zu lernen, ist, ihn zu benutzen. Und das heißt nicht zu extrem, aber in einem Rahmen, wo man tatsächlich auch ihn ab und zu mal an die Grenzen bringt und wieder versteht, aha, okay, hier ist die Grenze und hier ist die Antwort darauf. Das ist ein System, das dazu gebaut ist, zu regulieren. Das heißt, wirklich so Exercise, raus in die Natur, ruhige Momente, wo es keine Distraction gibt, also weder das Telefon noch irgendwie, manchmal sogar auch nicht die Unterhaltung, sondern tatsächlich das mehr bei sich sein. Und viele finden das über die Meditation, das ist sicherlich eine Art. Es gibt auch eine ganz spezielle Art der Meditation, die versucht genau auf das, sich zu fokussieren. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Bodyscans etc. Mhm. Ich glaube, man muss, wer das nicht mag, muss das auch gar nicht machen. Es gibt auch die Mini-Versionen davon, in denen man einfach versucht, mal zur Ruhe zu kommen, ohne dass einen nicht irgendwie 10 Millionen Sachen ablenken. Ich glaube, dann ist man schon sehr viel mehr bei sich als im Normalzustand.
Ja, das, vielen Dank. Hast du noch weitere Tipps?
Wenn es darum geht, die Sorge so ein bisschen, ob sich Schmerz länger manifestiert. Wenn ich einen akuten Schmerz habe, nehme ich tatsächlich schnell meine Ibuprofen. Früher hätte ich das nie gemacht. Ich war total anti irgendwie irgendwas. Einfach nur, weil ich mir denke, ich möchte das jetzt kurz aus dem System raus haben. Ich möchte einfach nicht, dass mein Gehirn das jetzt erlernt. Das ist ein witziger Ansatz. Also eher schnell, aber sobald was länger bleibt, wäre ich total dagegen. Also ich meine, wir haben, die USA sind das beste Beispiel, in dem man versucht hat, chronische Schmerzen mit Opioids zu behandeln und es funktioniert nicht. Es ist keine Behandlung für chronische Schmerzen. So einfach nochmal, um das klarzustellen. Es ist ein lokales Anästhetikum, das super gut ist, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Operation bekommt. Es ist keine Lösung für langfristiger Schmerz. Und sobald Schmerz länger bleibt, würde ich versuchen, ganz andere Ansätze zu suchen, die nicht unbedingt rein pharmazeutisch sind. Also quasi so, das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und wenn man merkt, man macht sich sehr viel Sorgen, dann ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man versucht, sich so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. und auch irgendwie wieder auf das ganze System mehr zu vertrauen. Ich glaube, so ein Grundvertrauen in die Tatsache, dass der Körper schon regulieren kann, führt oft dazu, dass sich das zentrale Nervensystem eigentlich dann auch zu einer Beruhigung führt. Also quasi Stress sind, oder auch, was wir eben Catastrophizing nennen, also ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung des Terms wäre, aber dieses konstante sich Sorgen machen führt eher dazu, dass der Körper in einem falschen Zustand übergeht. Also quasi so ein bisschen auch Ruhe bewahren ist sicherlich eine wichtige Komponente dazu. Und eine vielleicht noch als letztes, wir wissen aus unseren eigenen Daten, also wir messen Schmerz zum Beispiel mit, wir haben eine Smartphone-App, die trackt Schmerzen Patienten über lange Zeitläufe und auch Depressionen und andere Faktoren wie Emotionen etc. Und wir können tatsächlich jetzt, wir benutzen inzwischen KI-basierte Modelle, um vorherzusagen, wie wird sich der Schmerz in der Zukunft entwickeln, wie wird sich die Depression in der Zukunft entwickeln. Und wir sehen einer der absoluten Prädiktoren dafür, ob man später, 4 Monate, ein Jahr später noch Schmerzen hat, ist, ob man eine negative Einstellung von vornherein hat. Also ob man erwartet, dass es eh nicht besser wird. Und das ist jetzt gerade spreche ich von einem Jahr. Wir haben andere Studien, da haben wir über 300 Patienten gehabt, die kurz bevor sie eine Injektion in den Rücken bekommen haben, man nennt das Epidural Injection, also so ein Local Anästhetikum, das dazu führen soll, dass man sich im Rücken ein bisschen entspannt und erstmal nichts mehr spürt. Again, also 2 Wochen später, der beste Prädiktor dafür, ob man sich Symptomverbesserung hatte 2 Wochen später, ist man da mit einer positiven Attitüde reingegangen. Und das klingt so banal, aber wenn man sich die Daten anschaut, ist es verrückt, wie stark dieser Effekt ist eigentlich der Vorerwartung. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch vielleicht ein Aufruf an die Ärzte, dass es extrem wichtig ist, zu kommunizieren, was man da genau macht und warum das hilft. Und warum das jetzt gerade für diesen Patienten hilft, dass die auch irgendwie mit einem besseren Grundgefühl in so eine Behandlung reingehen. Das ist nicht immer nur die Behandlung selber, sondern auch das gesamte Drumherum. Das entscheidet, was dann das eigentliche Outcome für den Patienten ist.
Super, Friederike, vielen Dank. Das war super spannend, hat weiterhin bestätigt, dass eine positive Einstellung wie bei vielen im Leben sehr hilfreich ist. Auch das Outcome, das sprich das Resultat oder das gewünschte Resultat vielleicht schneller oder besser zu erreichen. Vielen Dank für deine Zeit und für alles das, was du uns mitgeteilt hast. Das ist sehr, sehr spannend. Das Gebiet der Neurowissenschaften entwickelt sich ja weiter. Ich habe erst kürzlich gelernt, dass das Gehirn, wenn es denkt, versucht, Vorhersagen zu machen, und zwar die ganze Zeit, und Dinge vorherzusagen. Ja, und das nehmen wir als Denken wahr. Also von daher, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War wirklich sehr spannend.
Vielen Dank euch.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gelernt, es gibt einen kontinuierlichen Dialog zwischen Gehirn und Körper. Nicht nur reguliert das Gehirn den Körper, sondern auch umgekehrt beeinflussen Körpersignale unsere Wahrnehmung, Entscheidungen und Emotionen. Besonders spannend finde ich, dass Schmerz nicht automatisch durch Gewebeschädigung, sondern durch Interpretation im Gehirn entsteht. Man kann starke Schmerzen empfinden, obwohl keine Verletzung vorliegt. Oder umgekehrt, kaum Schmerzen spüren bei großer körperlicher Schädigung. Erwartungen, Kontext und Angst spielen eine enorme Rolle dabei, wie stark der Schmerz empfunden wird. Frederike hat auch erklärt, Placebos wirken nicht nur im Kopf. Sie aktivieren messbar körpereigene Systeme wie die Ausschüttung von Endorphinen. In manchen Studien konnten selbst Scheinoperationen, zum Beispiel bei Kniearthrose, zu einer echten Schmerzlinderung führen. Was ihr unbedingt mitnehmen solltet, ist, dass die Menschen, die mit einer zuversichtlichen Einstellung in eine Behandlung gehen, in Studien signifikant bessere Ergebnisse zeigen. Auch bei chronischen Schmerzen. Sorge, Angst und Katastrophendenken können dagegen Schmerzen verstärken oder chronisch machen. Selbst einfache Maßnahmen wie Natur, Bewegung und ruhige Momente ohne Ablenkung helfen dabei, das System zu beruhigen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceremtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, mit dem Blick in den Spiegel das Nervensystem beruhigen. Wir kennen es aus Filmen. In den schwersten Momenten starrt die Hauptfigur sich selbst im Spiegel an. Im Bad, allein, nach einer Krise. Vielleicht spricht sie sogar laut mit sich. Warum? Dieser Blick in die eigenen Augen ist neurologisch wirksam. Er aktiviert den präfrontalen Kortex, also die Selbstwahrnehmung, und kann den Parasympathikus, sprich unser Beruhigungssystem, stimulieren. Also mein Tipp, täglich eine Minute morgens in den Spiegel schauen, mit ruhigem Blick in die eigenen Augen. Kein Urteil, kein Zwang, nur eine ruhige Minute mit dir selbst. Also mein Random Reminder in dieser Woche, der Blick in den Spiegel kann das Nervensystem beruhigen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von CeramTech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.